Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ich sage vielleicht noch kurz den Kontext, in dem ich diese Geschichte gehört habe. Ich habe ja immer versucht zu lernen, mir von Madeleine Juve erklären zu lassen, wie das so ist mit dem Regenwald. Und er hat mich, glaube ich, für einen sehr schlechten Schüler gehalten, aber er hat sich wirklich bemüht, mir das alles zu erklären. Eine solche Lehrgelegenheit ergab sich, als ich 3 Tage alleine im Regenwald bleiben musste, in der Nähe seines Großvaters, weil er nämlich weggegangen war zum Jagen und dann nicht wiederkam. Sein Großvater war auch da, ich war nicht ganz alleine, aber mein Beschützer und Waldführer war eben weg, der Madeleine Juve, und ich saß da alleine und er kam dann zurück und war relativ aufgewühlt, relativ betroffen, weil er erzählte, dass er auf einen Baum flüchten musste und dort auch sitzen musste, ziemlich lange, weil er nämlich über das Loch einer Anaconda gestolpert war. Und diese Löcher sind sehr groß, diese Tiere leben dort, das sind ja gigantische Riesenschlangen. Und er erzählte mir nun, warum er auf dem Baum sitzen musste und warum es so gefährlich ist, einer Anaconda im Wald zu begegnen. Lass mich dir erzählen, wie es mit den Anacondas ist. In meiner Familie gibt es nur einen Mann, der eine Begegnung mit einer Anaconda überlebt hat. Mein Urgroßvater Moha erzählt seine Geschichte häufig. Auch andere Mitglieder meines Volkes haben schon mit Riesenschlangen gekämpft, aber das waren nur Sukuri. Die sind dünn und werden vielleicht 25 Meter lang. Ab 3 Meter Länge können Riesenschlangen einen Menschen töten. Sie umschlingen ein Bein und ziehen ihn unter Wasser, oft hunderte Meter weit, und dann bis zu ihrem Loch. Sukuris haben Muskeln überall, sie krümmen sich und strecken sich, können weich und geschmeidig werden, aber auch ganz hart. Am besten ist es, wenn sie 1 oder 2 Schweinchen-Intus haben. Daran verdauen sie tagelang, dann sind sie träge. Dann kann sie mit einer Flinte töten. Eine Anaconda ist kürzer und dicker als eine Sukuri. Ein fettes Viech, viel gefährlicher. Ihr Kopf ist so dick wie ein Dieselfass. Sie verschluckt ihre Beute mit einem Biss. An Land und im Wasser bewegt sie sich gleich schnell. Ja, da guckst du. Die Anaconda ist schneller als ein Mensch, sage ich dir, viel schneller. Also lauf nicht los, wenn du eine Anaconda siehst. Schleiche dich leise davon. Und wenn sie dich nicht verfolgt, hast du eine gute Chance, am Leben zu bleiben. Sonst musst du auf einen Baum klettern. Anacondas klettern nicht auf Bäume. Dort oben hast du Zeit. Du kannst überlegen, wie du die Anaconda töten willst. Lach nicht. Meinst du, ich erzähle dir Schauergeschichten? Es ist nicht lustig. Bei Anacondas geht es um Leben und Tod. Vielleicht stellst du es dir leicht vor, eine zu töten. Lass mich dir raten, für den Fall, dass es dir passiert. Du darfst keine Pfeile benutzen. Die prallen bloß ab an ihrer dicken Lederhaut. Messerspitzen brechen ab. Nein, du kannst eine Anaconda auch nicht erstechen. Du musst versuchen, sie mit einer Sache aus Metall in die Augen zu treffen. Mit einem Pfeil zum Fischen zum Beispiel, der an der Spitze einen Eisennagel hat. Oder du musst der Anaconda in den Rachen schießen, wenn sie nach dir schnappt. Sie stirbt davon nicht, aber sie wird verrückt. Deshalb bin ich auf den Baum geklettert. Es hat etwas länger gedauert, bis ich kommen konnte. Es tut mir leid. Mein Urgroßvater hat damals die Anaconda gehört, bevor er sie sah. Vieh, Vieh! Es klang wie der Lockruf eines Anta, eines Tapirs. Wir Tenerim kennen die Sprache der Anta gut und hier war etwas falsch. Die Anaconda ist ein verlogenes Tier. Sie macht die Rufe der Tapire nach. Einige sagen, sie kann auch grunzen, damit die Schweinchen glauben, ein Verwandter sitzt im Wald. Mein Urgroßvater Moha lief weg und die Anaconda kam hinterher. Er fiel auf den Boden und die Anaconda schlitterte um ihn herum, um ihn einzufangen. Er flüchtete sich auf einen Steinhaufen und kletterte auf einen Baum, wo Affen saßen. Den ganzen Tag lang hat er oben gesessen, zusammen mit den Affen. Unsere Familie machte sich große Sorgen. Weißt du, wie mein Urgroßvater überlebte? Weil irgendwann die Adler kamen. Wenn Adler in der Nähe sind, ergreifen Anacondas die Flucht. Vor denen haben sie Angst. Verrückt, oder? Die Vögel sind die besten Jäger des Waldes. Wir haben hier Falken und Sperber und Adler, große, kräftige Jäger, die hoch über den Bäumen fliegen und denen doch nichts entgeht. Ein Adler kann aber gar nichts ausrichten bei einer Anaconda. Adler picken manchmal frisch geschlüpfte Schlangenbabys auf, aber einer ausgewachsenen Anaconda tun sie nichts. Trotzdem hat die Anaconda ihr Leben lang Angst vor den Adlern. Mein Urgroßvater Moha hat das so erlebt. Jetzt erzählt er davon bei allen Festen. Wie oft habe ich diese Geschichte schon gehört? Wir Tenerim lernen als Kinder, was man tun muss, wenn man eine Anaconda sieht. Unsere Flüsse sind voller Riesenschlangen, Manchmal sehen wir eine vorbeitreiben und wir wissen, sie ist viele Meter lang. Nur ihr Kopf schaut aus dem Wasser heraus. Wenn sie zu nahe kommt, wissen wir, dass wir auf die Bäume klettern müssen. Bei der Jagd hören wir zweimal hin, wenn wir meinen, dass ein Anter uns gerufen hat. Wir schauen nach, ob an der Stelle viele Schmetterlinge fliegen. Schmetterlinge sind ein Warnsignal. Die Gelben und Weißen mögen den Geruch der Anakondas gern. Nie mehr wird eine Anaconda einen Tenerim-Jäger täuschen.
Herzlichen Dank.
Sie merken, das Buch ist mit den Augen Tenjarims erzählt, aber immer so, Sie sind sozusagen sein Ansprechpartner. Er erzählt die ganze Zeit, was er sozusagen erlebt, wie er das macht. Es sind auch viele Geschichten in dem Buch, Geschichten, die dann nicht nur er erzählt, sondern der Stamm erzählt, die Älteren, die Weisen erzählen. Aber bevor wir vielleicht weitermachen und wir noch ein bisschen uns mit dem Madarijuva beschäftigen, würde ich gerne eine Frage, damit ich sie nicht vergesse, lösen. Was ist denn das jetzt? Was sagt man denn eigentlich? Indianer, Indios, Indigene, das fiel ja alles jetzt, diese Wörter, wie war auch, als wir das Buch machten, haben wir uns das gefragt, kann man die Indigenen Indianer nennen, sind die dann beleidigt, ist das überhaupt political correct, wie nennt man die? Also das würde ich schon, die Frage würde ich schon gerne stellen.
Ja, das war bei der Manuskriptherstellung wirklich ein Problem, wie macht man das? Den Begriff Indianer kennen viel mehr Leute als den Begriff Indigene und ich bin normalerweise nicht so ein großer Freund davon, Dinge umzubenennen und dann meinen, man hätte schon die Welt gerettet. Es ist mir lieber, etwas klar Verständliches zu schreiben. Aber in der Tat, die gesamte Fachliteratur, die gesamte modernere Literatur über indigene Völker sagt indigene Völker. Und da habe ich mir die Begriffe angeschaut, die man alle verwenden kann. Es ist klar, dass man Eingeborene nicht mehr sagen kann, obwohl das eigentlich eine ziemlich genaue Übersetzung von Indigene ist. Aber das hat eine Konnotation, das hat eine Verbindung, die man im Kopf zu Arten der Literatur macht, die man eigentlich nicht möchte. Man kann auch nicht gut Ureinwohner sagen, denn was soll das heißen, Ur? Ur im Vergleich zu was? Was war denn vorher da? Wie ursprünglich sind die denn? Das ist eigentlich ungeschickt zu sagen, Ureinwohner. Naturvölker ist auch so komisch beurteilen von oben herab. Die leben ja mit der Natur, aber die haben ihre eigene Kultur und die leben auch schon längst mit unserer Kultur in gewisser Art und Weise. Und Naturvölk grenzt sie so ein. Sie sind, glaube ich, etwas viel Größeres, etwas viel Weiseres. Also bin ich letztlich auf die beste und praktischste Lösung gekommen, die man bei so etwas finden kann. Ich habe Madarijuva gefragt, was bist du eigentlich?
Oder wie willst du genannt werden?
Genau. Ne? Genau. Und er sagte, ja, ich bin ein Indio. Und dann fiel mir ein, im Spanischen ist natürlich Indio. Der Indio ist ein, das heißt was anderes. Ein Indio im Spanischen hat etwas Abwertendes. Im Portugiesischen nicht. Das wird ganz normal verwendet. Auch die staatliche Behörde für den Indianerschutz heißt die staatliche Behörde für den Indianerschutz. Indianer drin. Und dann haben wir uns so darauf geeinigt, immer wenn Madarijuva im Originalton sagt Indianer, sagt der Indianer. Wir haben es so übersetzt. Immer wenn er sagt Indigener, das ist an zwei Stellen, glaube ich, der Fall, dann haben wir auch Indigener gesagt. Wenn ich spreche, sage ich Indigener, weil ich fühle mich wohler. Ich möchte gerne Indigener sagen und glaube, dass ich dann im Laufe dieses Buches auch nicht falsch verstanden werde, dass es nicht sehr schwer zu verstehen ist. Aber ich muss sagen, diese religiöse Unterscheidung zwischen diesen beiden Worten habe ich dann auch nicht treffen wollen.
Ja, das zur Erklärung überhaupt, Sie haben sich ja sehr eingearbeitet, Sie haben sogar eine Biologin konsultiert, um was herauszubekommen?
Ja, ich hätte so einen kleinen wissenschaftlichen Beirat aus einem Anthropologen und einer Biologin. Die Biologin war ganz wichtig, weil ich vor dem riesigen Problem stand, dass ich in der Sprache Tupi-Guarani oder Kaguahiva sehr viele Pflanzen und Tiernamen genannt bekam und nun überhaupt nicht wusste, wie ich die übersetzen sollte. Ich konnte jetzt zwar online und offline in Bibliotheken, in biologischen Lehrbüchern wälzen und gucken, sieht das ungefähr so aus, aber da wissen wir ja nur alle auch schon aus unserem Schulunterricht in Botanik, dass man das nicht unbedingt so nennen kann, nur weil es so ähnlich aussieht. Das ist ja eine sehr, sehr komplizierte Wissenschaft, die Taxonomie von Pflanzen und Tieren. Also habe ich über ganz viel Glück, über eine andere Reportage, eine Biologin gefunden, die Brasilianerin ist. Sie ist spezialisiert auf die Erforschung bisher unentdeckter Pflanzen in Naturschutzgebieten Brasiliens und auch im Amazonasgebiet. Und sie spricht fließend Deutsch, weil sie an der Universität Rostock ihren Doktorvater hatte. Also ich hatte wirklich alles zusammen, was ich brauchte, nur nach ungefähr...
Luisa de Paula.
Luisa de Paula.
Ja, genau.
Und Es kam dann trotzdem, nachdem ich alles geschickt hatte, kam dann 4-5 Wochen lang keine Antwort. Ich fragte dann irgendwann Luisa, was ist los? Und sie sagte, Thomas, das ist viel schwieriger, als ich es gedacht habe, denn viele dieser Pflanzen und Tiere, die gibt es gar nicht.
Oder wir kennen sie
nicht. Wir kennen sie nicht. Und dann die habe ich in keinem meiner Bücher gefunden. Ich habe jetzt also, sie hatte dann E-Mails geschrieben, auch an Professoren in aller Welt, die sich damit beschäftigen, die dann zum Teil, die sie kannte aus ihrem Verlauf der Studie. Und die haben dann auch nochmal geguckt und haben gesagt, naja, das ist vielleicht das und vielleicht das. Wir müssen aber dann sagen, das ist eine Pflanze aus der Pflanzenfamilie der so und so. Wir können leider die Spezies nicht bestimmen. Mhm. Und das fand ich dann spannend. Dann habe ich mit ihr noch lange gesprochen, wie das denn sein kann, dass die indigenen Völker mehr Wissen über die Spezies haben zum Teil, als wir das so haben. Und sie sagte, das wundert sie überhaupt nicht. Mhm. Sie würde sagen, dass die moderne Wissenschaft vielleicht 10% der Pflanzen kennt, die es im Amazonaswald gibt. Und die indigenen Völker auf ihren Gebieten wahrscheinlich an die 30-40 rankommen. Mhm. Und sogar auch Subspezies und Subspezies unterscheiden, mhm, die sie gar nicht kennen. Mhm.
Also die haben eine tiefe Kenntnis ihrer Umgebung, sowohl der Flora als auch der Fauna. Mhm. Sie haben ja vieles schon so, auch aus dem, was Sie so vorgelesen haben, kommt das ja heraus, ne? Dass so die sich da bewegen, wie wirklich in ihrer natürlichen Umgebung. Und man kriegt, so wie Sie es erzählen, vieles erstmal gar nicht mit. Man weiß es gar nicht, aber er sieht es schon. Und er sozusagen, es kommt einmal der Satz vor, die Weißen machen Fehler, sobald sie die Natur betreten. Ja, dieser Satz steht sozusagen da. Und vielleicht können wir darüber so zum Schluss noch ein bisschen reden, über diese tiefe Kenntnis der Natur, die ja auch hier miterzählt wird, dass sozusagen sie einen anderen Zugang haben. Also eins zum Beispiel ist mir hängen geblieben, es ging ja hier auch um das Abholzen, gibt es eine Passage in dem Buch, da überlegt Madarie Juva, wie es denn wäre, wenn sie selber die Natur bewirtschaften würden. Wenn nicht Holzfäller da eindringen und alles platt machen, sondern wenn sie es selber übernehmen. Und da gibt es eine sehr schöne Passage, da sagt er, vielleicht ist es besser, wenn wir die Bäume selber fällen. Das haben unsere Anführer den Regierungsvertretern schon gesagt. Sie haben das vorgeschlagen. Einige Häuptlinge denken so. Sie wollen ein Stück Wald abholzen. Nur ein Stück, sagen sie, nicht den ganzen Wald. Unser Land ist groß. Vertreter von Hilfsorganisationen haben uns erklärt, dass es gemanagten Wald gibt mit einem Bewirtschaftungsplan. Wir wollen alles ganz legal machen, alles nach den brasilianischen Gesetzen. Es bedeutet, dass wir einen Baum fällen und danach pflanzen wir einen neuen. Wir wollen nicht, dass der Wald kleiner wird. Wir sind nicht wie die Weißen. Die Weißen nehmen die Baumstämme mit, verschwinden und hinterlassen nur Verwüstung. In unserem Land sind auch Gegenden, in denen gar keine Bäume wachsen. Da könnten wir Felder anlegen, ohne Bäume zu fällen. Wir brauchen nur Maschinen. Du hast recht, das hat es noch nie gegeben in unserem Volk. Es würde etwas Neues sein. Also die entwickeln auch im Gegenzug zu dem, was sie dort erleiden, eigene Pläne, eigene Vision, wie man anders mit dem Land umgehen könnte. Und was für mich ganz bewegend ist, die Idee, wir fällen zwar einen Baum, aber für den gefällten Baum pflanzen wir sofort wieder einen neuen Baum. Man könnte sowas heute Nachhaltigkeit nennen. Ja? Mhm. Das hat Madarie Juva nicht erfunden, aber das ist irgendwie eine andere Form, damit umzugehen. Haben Sie noch andere Beispiele für das, was... also mich hat zum Beispiel auch beeindruckt, es wird ja einmal erzählen Sie, oder lassen Madarie Juva erzählen, wie er einen Kapuzineraffen mit ihnen gemeinsam verzehrt. Den hat er für sie geschossen oder für sie beide. Und er begründet es, dass es diesen Affen gibt und kein größeres Tier, dass sie der Rest, das was übrig bleibt, nicht mitnehmen können. Also müssten sie es wegschmeißen. Das kommt für ihn aber nicht in Frage. Es wird nur so viel von der Natur getötet, nur ein solch von der Größe her ein Tier getötet, was man auch sofort verzehren kann. Also es wird nicht Raubbau, man entnimmt der Natur zwar etwas, aber nur so viel, wie man braucht. Und dann lässt man sie wieder in Ruhe. So ein bisschen so ist es.
Ja, das ist das Prinzip, mit den Itinerien wirtschaften. Diese Sache mit den Bäumen, da würde ich ihm nicht ganz über den Weg trauen, weil ich glaube, dass solche Dinge aus der Verzweiflung herauskommen. Die wollen alle, dass wir unseren Wald zerstören. Sie wollen ihn uns wegnehmen und wir machen ihnen ein Angebot. Aber dann machen sie das nächste Angebot und noch ein Angebot und noch ein Angebot. Die Indianerschutzbehörden, die Baumschutzbehörde haben sehr kategorisch verboten, dass dort abgeholzt wird. Und solche Verbote haben viele Probleme, weil das natürlich eigentlich autonome Herren ihres eigenen Landes sind. Und die dürfen machen, was sie wollen. Aber die Behörden argumentieren nicht ganz falsch, dass wenn man erstmal anfangen würde, so etwas zu machen, dass das dann auch kein Halten gäbe, dass dann auch irgendwann die Gier nach immer mehr auch bei diesen Völkern sehr schnell überhand nehmen könnte, weil es immer irgendeinen Anführer geben wird, der das dann will und die anderen wollen das nicht und dann hat der eine mehr Geld und so. Das fand ich selber fast traurig, als er das gesagt hat. Das andere, dass ich da nun saß als Deutscher, der meint, er hätte das mit der Ökologie richtig gut verstanden. Wir sind in diesem Land der Dieselverbote und der CO2-Regeln und wir gehen in die Biomärkte und wissen da ganz viel drüber und haben so unsere Vorurteile, wie wir mit der Natur umzugehen haben. Und dazu gehört unter anderem ja auch eine ganz bestimmte Form des Tierschutzes, der Fürsorge für Tiere und des um Himmels Willen keinen Affen schießen. Also es hat mir ja nicht gefallen, dass dieser Mann dann einen Affen geschossen hat und ich ihn zum Abendessen essen sollte. Es hat mir auch nicht gefallen, muss ich sagen, dass bei der Jagd einer Rotte, Schwein, einer größeren Rotte, erst mit nicht vergifteten Pfeilen auf die Beine der Jungschweine geschossen wird, damit sie ganz laut und herzzerreißend quieken, damit dann alle anderen kommen, um ihnen zu helfen und dann alle gemeinsam erschossen werden. Das sind man erlebt da ziemlich brutale, ziemlich körperliche Dinge, die einem ganz tief wehtun.
Man sollte das also auch nicht romantisieren, meinen Sie? Nicht,
naja, ich weiß nicht, also ich habe das gar nicht als romantisch empfunden und es ist etwas sehr schmerzhaft empfunden.
Wir neigen aber vielleicht dazu, das Naturverhältnis, was die haben, zu romantisieren.
Das war dann sehr brutal, aber hatte natürlich alles seinen Sinn in der Ordnung, wie das im Tenerienwald so zu funktionieren hat. Denn eigentlich haben die sehr viel Respekt gegenüber den Tieren. Die Tiere wurden geschossen und getötet und verzehrt. Aber es wurde, wie Sie schon sehr richtig sagten, es wird kein Stück übrig gelassen. Das wäre eine, wir haben den Begriff der Sünde nicht, aber ich glaube, man könnte es vielleicht als Sünde übersetzen. Man darf kein Stück eines Tieres übrig lassen. Es vergiftet nämlich dann den Boden oder das Wasser. Man macht das aber einfach auch nicht. Man respektiert die Seelen. Und für jedes Tier, das man geschossen hat, wird ein Lied gesungen. Man muss an dieses Tier denken. Für jedes Tier, das geschossen wird, muss der Schamane sich auch nachts beim Herrn dieser Tiere entschuldigen. Er träumt dann, er geht dann in eine Trance nachts und begegnet dem Herrn der Schweine, wenn sehr viele Schweine erschossen worden sind. Er träumt gemeinsam mit ihm. Gemeinsam träumen heißt, sie begegnen sich auf eine gewisse Art und Weise und der Herr der Schweine klagt darüber, wie viele Seelen verschwunden sind. Es wird dann ausgehandelt mit dem Herrn der Tenerim, mit dem Schamanen, wie viele Seelen wie ersetzt werden müssen. Und dann gibt es dann auch sehr interessante Zwiegespräche des Schamanen mit dem Herrn der Schweine. Er sagt dann, wenn der Herr der Schweine sagt, es sind viel zu viele geschossen worden, dann wird sich darauf geeinigt, dass nun einige Seelen von Schweinen aus minder gutem Material wiederhergestellt werden. Aus der Seele eines Stückes Holz oder aus der Seele eines Krokodils, eines Alligators. Die schmecken dann im nächsten Jahr nicht gut. Das heißt, das Schweinefleisch im nächsten Jahr schmeckt nicht gut, denn die Seele ist zu jung. Was soll denn die Seele eines Alligators wissen, was ein Schweinchen zu fressen hat? Und deswegen wird das Schweinchen sich nicht gut ernähren, kränklich sein und am nächsten Mal nicht gut schmecken. Wenn sehr, sehr viele Schweine geschossen worden sind, wenn so ein junger Mann, zum Beispiel, der gerade anfängt zu jagen, wenn der von der Raserei gepackt wird und wenn der durch den Wald läuft und ganz viele Schweine schießt, dann wird er irgendwann verschwinden und sterben im Wald. Das passiert denen sowieso, es gehen immer wieder Jäger verloren. Aber die Geschichte ist, dass der Herr der Schweine gesagt hat, er hat zu viele Schweine geschossen. Und über Nacht wird der junge Jäger in ein Schwein verwandelt und läuft ab jetzt mit den Jägern mit. Und diese Geschichten vom schwarzen Mann, sozusagen, die da erzählt werden, die glauben die tief, die haben die wirklich internalisiert und die ergeben zusammen so einen Kosmos an Tierschutz, so ein Regularium. Man darf nicht die Grenzen überschreiten. Man darf nicht zu viele Schweine töten und nachher essen. Es muss Grenzen geben, es muss Regeln geben. Und das funktioniert sehr stark. Also bei aller physischen und für mich schwer zu ertragenden Brutalität, die ich bei der Jagd gesehen habe, gibt es eben auch ein Verständnis davon, dass die Natur weiterleben muss und wiederhergestellt werden muss. Und damit musste ich klarkommen.
Was Wenn ist die Frage erlaubt, was haben Sie denn persönlich? Sie hatten ja erzählt von Ihrer Faszination. Also es war wie so ein Sog. Sie sind dahin, es hatte eigentlich erstmal Gründe, einen Bericht fürs Zeitmagazin zu schreiben. Da ging es sozusagen um Politik und um solche Dinge. Dann haben Sie die aber kennengelernt, sind immer wieder hingefahren. Was hat Sie denn so fasziniert und was haben Sie persönlich dort mitgenommen, dass Sie immer wieder hingefahren sind, dann sogar dieses Buch geschrieben haben?
Ich kann das immer noch nicht in Worte fassen. Jetzt habe ich ein ganzes Buch geschrieben von über 200 Seiten und kann immer noch nicht diese Frage beantworten, was mich so fasziniert hat. Es ist irgendwo das alles zusammen, das mich so gepackt hat. Die einfachste Frage, was habe ich denn gelernt, was nehme ich für mein Leben mit, weil ich jetzt so fern gereist bin, die ist nicht sehr gut produktiv zu beantworten, denn ich kann ja nicht wie die Tenerim im Wald leben. Ich gehöre da auch nicht hin. Es wird nicht mein Leben sein, dass ich dort lebe. Ich habe auch nicht so ein großes Waldstück, das geht gar nicht. Deswegen sind viele dieser praktischen Dinge und auch der spirituellen Aspekte der Tenerim für mich unlebbar. Die funktionieren nur in diesem Stück Wald. Aber dieses als begeisterter Fleischesser. Ich bin kein Veganer, kein Vegetarier, gar nichts. Ich bin ein Freund von Grillfleisch.
Also mit dem Affen war doch nicht so schlecht, oder?
Ja, der Affe war aus viel, der Geschmack war nicht das Problem. Der Affe war aus anderen Gründen ein Problem. Ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen, dass ich dieses Fleisch esse und dass dafür Tiere getötet werden. Und so eine Sache haben mir die Tenerim dann schon beigebracht, nämlich ich kaufe mir jetzt kein Kotelett irgendwo, auch nicht im Bioladen und singe dann dafür, das mache ich nicht, aber ich denke daran. Ich denke an dieses Tier, ich habe öfter, das ist ganz merkwürdig, ich denke jetzt an die Tiere, die dabei gestorben sind, ich widme ihnen einige Zeit. Ich glaube, es verändert einen von innen heraus, es verändert wie man dazu steht. Es ist ein sehr bescheidener Beitrag meinerseits zur Ökologie hier. Da kriege ich keinen Heldenorden für, aber das ist ein kleiner Anfang. Ich empfinde, das ist ein lebendiges Tier, weil das gelebt hat. Ich interessiere mich dann im zweiten Schritt vielleicht auch etwas dafür, wie es gelebt hat. Dann kommt man automatisch dahin, dass man auch daran denkt, was man dafür tun kann, dass es den Tieren besser gehen kann. Das wissen wir ja alle, dass es da viele Möglichkeiten gibt, über den Konsum und über den Aktivismus, da Dinge zu machen. Ich glaube, wenn wir da hinkommen, dass wir eine größere Dankbarkeit für unser Essen haben, wenn wir darüber stärker nachdenken. Wer katholisch ist, kann vielleicht auch ein Tischgebet sprechen. Da gibt es ja die verschiedensten Formen und das ist ja auch eine Form des Dankens. Der kann, glaube ich, da hinkommen, mit sich selber stärker im Reinen zu leben, einige Dinge vielleicht weniger zu konsumieren oder gar nicht mehr zu konsumieren und dennoch überhaupt kein bisschen weniger glücklich zu sein. Denn glücklich sind die Tenerim in ihrem Leben. Das sind bedrohte Menschen, die vielleicht ihr Leben so in dieser Form nicht mehr lange leben können. Aber im Augenblick, wo ich sie getroffen habe, sind sie sehr glücklich.
Ist es denn vielleicht weiter gedacht, auch das, eine Erinnerung daran, dass wir ein Teil der Natur sind? Also wir entnehmen der Natur etwas, was wir für unsere Bedürfnisse brauchen, aber es ist immer wieder, das habe ich an vielen Stellen gefunden, auch ein Wiedergeben. Das heißt, also, wenn ich etwas nehme, der Natur entnehme, was ich auch wirklich brauche für mein Überleben und für mein gutes Leben, dann habe ich aber auch eine gewisse Verpflichtung, spüre ich, wieder etwas zurückzuerstatten. Also ich taste das zwar an, aber gleichzeitig mache ich sozusagen das, was ich kaputt mache, mache ich irgendwie auch wieder gut. Deshalb kam mir diese Stelle mit dem Baum, den ich fälle, aber dafür pflanze ich einen neuen, fand ich so wichtig. Oder ich entnehme nur so viel, wie ich wirklich brauche. Oder diese ganzen Geschichten, die Sie dann gerade auch noch so angedeutet haben. Also man lernt, hatte ich den Eindruck, auch wieder ein Bewusstsein davon, dass wir ein Teil dieser Natur sind und dass diese Natur etwas Umfassendes, etwas ist, in dem wir uns bewegen, dem wir sozusagen bei aller Zivilisiertheit, wenn sie denn so hoch zu veranschlagen ist, bei aller Technisierung, die wir auch haben mit unseren Smartphones, mit all den Geräten, die wir zu bedienen verstehen und wir können irgendwie hier tolle Bilder zeigen und all das, dass wir trotzdem immer noch Teil sozusagen dieser Natur sind und dass wir darauf angewiesen sind und dass wir auch irgendwie in ein Verhältnis dazu kommen müssen. Ist es auch etwas so in der Art?
Wir sind ja im Westen schon längst darüber hinaus. Wir sind ja so weit davon entfernt, dass wir alles zurückgeben, was wir aus der Natur nehmen. Wir sind ja, jeder von uns ist ein gigantisches Raubtier, das jeden Tag mehr aus der Natur rausnimmt. Ich wüsste gar nicht, wie wir da zurückkommen. Und deswegen ist es auch so, dass all diese Völker, die Tenerim, aber auch viele oder einige dieser Völker, die sich jetzt dazu entscheiden, den Kontakt zu uns aufzunehmen, die bisher zu diesen knapp 100 nicht kontaktierten oder sans Kontakt oder ohne Kontakt lebenden Völkern gehören, dass die als allererstes, wenn sie zu uns kommen, wenn der Modus etabliert worden ist, in dem man sprechen kann, die Sprache etabliert worden ist, das allererste, was sie sagen, ist, wir müssen mit euch reden, denn ihr macht da etwas falsch. Wir wollen euch lehren, wir wollen euch zivilisieren. Jedes Volk, das mit uns Kontakt aufnimmt aus diesen Wäldern, kommt mit dem Impetus, uns zu zivilisieren, uns beizubringen, was wir falsch machen, weil die Natur sich an uns rächen wird und weil sie verstehen, dass die Natur sich an uns rächen wird und dass das alles, also dass das wie Wogen über uns zusammenschlagen wird. Da sind sie sich erstaunlich einig, auch wenn sie Kilometer, also Tausende von Kilometern weit isoliert im Amazonaswald leben, da haben sie alle exakt die gleiche Meinung über uns.
Mhm. Also das heißt auch, so Sie sagen es ja an einer Stelle, ich habe es ja schon zitiert, er war der Lehrer, ich der Schüler, die haben auch ein Bewusstsein davon, dass sie vielleicht uns etwas geben könnten. Also wir haben ja häufig so denken, wir müssen denen was geben. Ja? Mhm. Aber die denken eher, na, ihr macht da irgendwas falsch und ihr könnt auch von uns lernen. Und könnte es nicht sogar sein, dass wir so ein gegenseitiges Lernen, dass das das Ziel sein könnte? Also, dass man, deshalb finde ich es ja so großartig, dass sie das gemacht haben, dass sie da in Kontakt gekommen sind mit denen, dass sie mit denen geredet haben, mit denen zusammen gelebt haben, mit denen durch diesen Wald gegangen sind. Sie haben jetzt eine Ahnung davon, wie die leben. Und das korrigiert ja so ein bisschen das eigene.
Ja. Ich war auch ganz überrascht. Ich hatte natürlich unter anderem solche Befürchtungen, als ich zu ihnen hinging. Störe ich da jetzt was? Mhm. Darf ich da eigentlich rein als westlicher Journalist und denen jetzt 1000 Fragen stellen? Mache ich da was kaputt? Oder haben die vielleicht auch Dinge, die sie für sich behalten wollen? Sollte ich das alles gar nicht weitererzählen? Da waren sie aber ganz, also habe ich noch andere gefragt, als nur sie selber, habe ich auch anthropologischen Rat mehr eingeholt und so. Aber der Impetus der Tenerim, des Tenerim-Volkes war wirklich, nein, also bitte stell deine Fragen, rede mit uns und bitte schreibe auf, was wir zu sagen haben. Mhm. Erzähle das bei dir im fernen Deutschland. Also hilf den Leuten zu leben. Die wollen uns wirklich was sagen. Und die waren alle sehr froh, dass dieses Buch rauskommt. Ich habe, soweit es ging, kommuniziert, was das so ist, wie das, wenn so ein Buch rauskommt in Deutschland. Das ist ja auf vielen Ebenen sehr schwer vorstellbar, vielleicht dort. Aber der Schamane des Marmellusdorfes hat am Ende dann auch ein sehr langes Lied gesungen und hat seine große Dankbarkeit dafür ausgedrückt, dass die Fragen gestellt worden sind und wünsche diesem Buch nun sehr viel Erfolg und wünschte allen Lesern des Buches sehr viel Erfolg, dabei zu verstehen, was er ihnen sagen wolle. Das war ein sehr ergreifender Moment eigentlich auch.
Ich denke, wir können erst einmal die Vorstellung des Buches schließen und vielleicht auch an Sie übergeben, wenn Sie Fragen haben. Ja. Ich denke, Madari Juva sollte das letzte Wort haben. Und deshalb schlage ich vor, ich lese Ihnen noch mal eine kleine Passage vor und dann machen wir weiter. Also eine, die mich sehr bewegt hat. Ich glaube, sagt er an einer Stelle, die Natur braucht die Menschen, damit wir uns um sie kümmern. Sie belohnt uns dafür, wenn wir es tun. Wir sitzen hier unter einem Baum, weil der Baum uns Schatten spendet. Unter einem Baum weht ein besonderer Wind. Der Baum erfrischt die Menschen und gibt ihnen eine tiefe Ruhe. Ein Mensch spürt, wenn er unter einem Baum sitzt, nirgendwo anders hat man dieses Gefühl. Es ist der beste Ort, um eine Hängematte aufzuhängen. Die Tenerim beschützen die Bäume seit Beginn der Welt. Herzlichen Dank, Thomas Fischermann. Ich hoffe sozusagen, wir haben ihn ein bisschen, Sie einführen können in den Kosmos sozusagen. Danke für die Erklärung dieses Buches.